und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Eine Ausgabe, in der wir uns wieder KünstlerInnen widmen werden, die einen Comic geschaffen haben. Und sie haben es gewagt, sie haben mich ganz proaktiv angeschrieben, haben gemeint, hier Andi, hey, wir haben da was am Start, willst du dir das nicht mal angucken? Und ganz ehrlich, ich mache das sau gerne. Mir so Sachen anzugucken, die vielleicht sogar aus deutschen Landen kommen, die vielleicht noch nicht 100% die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdienen. Und wenn ich dann, wie in dem Fall, auch noch vorab einen Blick ins erste Werk, in die erste Ausgabe reinwerfen darf, dann freue ich mich tierisch, weil ich dann auch so ein bisschen mich geschmeichelt fühle. Ich bin sehr gespannt, über was wir uns heute unterhalten werden, denn das Werk hier habe ich bereits vollkommen gelesen. Ich bin vielleicht nicht unmittelbar die Zielgruppe und ich fand es trotzdem toll. Mal gucken, warum das der Fall ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ja, hallo, ich bin Dane Rahlmeier. Ich bin der Autor von dem Comic, den du toll findest. Das freut mich übrigens, gewaltig.
Mensch, du hast mich angeschrieben, weil du scheinbar jetzt Runa heißt euer Werk übrigens.
Ja, genau.
Zumindest in einem ersten Werk abgeschlossen hast. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erstmal was zu dir erzählen, Autorin und gerade so auch im Team Comics machen. Das ist in Deutschland relativ unüblich. Vielleicht kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen.
Jo, ich bin freier Schriftsteller. Ich verdiene mein Geld mit dem Ausdenken von Zeug. In erster Linie Romane und Hörspiele. Aber was ich halt von klein auf machen wollte, war Comics. Problem, ich kann nicht für saure Eulen Kacke zeichnen. ich konnte es mal etwas besser, dann ist das irgendwie atrophiert. Ich habe mich irgendwann mehr aufs Schreiben konzentriert als aufs Zeichnen. Und aber der Wunsch war immer da, Comics zu machen. Ich bin von klein auf von Comics umgeben gewesen. Mein Vater hat Comics gesammelt. Also wirklich exzessiv, der hat glaube ich 600 Euro oder sowas im Monat für Comics ausgegeben. Allerdings gingen unsere Geschmäcker da so ein bisschen auseinander. Er war mehr so der Sigurd und Akim und Nick der Weltraumfahrer und so. Das war seine Welt. Er war auch Mitglied im Hans-Rudi Wäscher Fanclub. ich weiß nicht, ob ich das von ihm habe, dass ich mich für Comics interessiere, aber auf jeden Fall von klein auf. Natürlich hier Donald Duck und so weiter und so fort, Mickey Mouse, irgendwann dann halt Asterix und dann gegen in meiner Teenagerphase, wo alles extrem sein musste, da habe ich mich dann interessiert für solche Sachen wie Spawn und andere Image-Sachen und so weiter und so fort. Hab Comics dann irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren, so bis Mitte 20. Hab hier und da mal was gelesen, aber das ist dann irgendwann ist so die Leidenschaft wieder erwacht, dass ich dann, ich würde nicht sagen, ich sammle Comics, aber ich, gut, ich gebe keine 600 Euro für Comics aus, aber ich lege mir gern Comics zu. Am liebsten Graphic Novels, in dem Sinne von, dass ich keine einzelnen Hefte kaufe, sagen wir mal von Batman oder was weiß ich was. Ein paar Mangas. Paar französische Sachen, die ich sehr geil finde und ich beneide die Franzosen echt, dass sie so eine Comic-Kultur haben. Da kannst du hierzulande echt nur von träumen. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, da war ich in meiner Elternzeit, wir haben zwei kleine Kids und ich kam nicht so wirklich viel zum Romanschreiben. Aber ich dachte, du kannst irgendwas Kleineres dazwischen schieben. Vielleicht versuchst du dich mal an einem Comic-Skript. Und ich hatte durch einen Kumpel, der hat mir die Empfehlung gegeben, mal Patricia Pamulas Sachen anzugucken, wobei mir gesagt wurde, dass der Name gar nicht Pamula ausgesprochen wird, sondern Paula. Ich nenne sie trotzdem Pamula. Entschuldigung, Patricia, es tut mir leid. Wenn du hier wärst, könntest du mir virtuell eine in die Seite knuffen. Und die fand ich super. Die waren bunt und die waren witzig und die waren niedlich, ich bin nicht immer für niedlich zu haben, aber da war trotzdem so ein Biss dabei bei ihren Sachen. Da habe ich sie einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hier, ich habe eine Idee, hättest du Bock? Und sie hatte Bock und dann haben wir das so ein bisschen, ging ein paar Mails hin und her, was, in welche Richtung kann das gehen? Machen wir mehr Steampunk-lastige Sachen, lassen wir das eher weg? Wie bunt wird das Ganze? Ja, und dann irgendwann haben wir angefangen mit Runa. Dann hat sie Noah dazu geholt, Noah Weiler, das ist ihr Partner und ebenfalls Künstler. Und ja, mittlerweile kann ich nicht glauben, dass wir tatsächlich die zweite Ausgabe schon zur Hälfte durch haben. Mittlerweile, wir veröffentlichen das Ganze als Webcomic, sollte ich vielleicht noch dazu sagen.
Ja.
Zuerst als Webcomic eine Seite pro Woche und dann aber hinterher als gedruckte Ausgabe, als PDF mit einer Menge Extras und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, würde ich das den Rest meines Lebens machen, weil es macht unglaublich viel Spaß, Comics zu machen. Vor allen Dingen, wenn du tutti completti dein eigener Herr bist und dir nicht sagen lassen musst, in welche Richtung das Ganze gehen soll, welchen Ton du anschlagen musst und so weiter und so fort. Also da haben wir im Team natürlich ein paar Mal Diskussionen, aber das ist auch gut und wichtig. Aber ansonsten Indie-Comics machen ist gerade, da bin ich süchtig nach geworden.
Sehr gut. Da war jetzt ganz viel dabei. Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen auch in die Details reingehen. Zunächst erst einmal finde ich es ja wirklich großartig. Ich hatte schon gemeint, das ist in Deutschland die Ausnahme, dass du als Autor, ohne dass du jetzt selbst auch mit Zeichenskills daherkommst, die halt gezielt Leute gesucht hast, die angeschrieben hast und da auch die Empfehlungen bekommen hast. Weil ich häufiger mal höre, dass du gerade, sag ich mal, bekanntere ZeichnerInnen, dass die halt wirklich ganz oft angeschrieben werden und da aber schon selbst so viele Ideen am Start haben, dass sie da einfach gar keine Zeit hätten für solche Extra-Projekte, aber das steht hier auf der ersten Seite im Comic. Die Patricia ist, obwohl sie natürlich geübte Illustratorin ist und da auch durchaus einiges schon gemacht hat, im Bereich Comic ist es ihr Debüt. Erzähl doch mal, musstest du sie großartig überzeugen? Wie hast du ihr das Ganze eigentlich gepitcht?
Ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss Patricia zu allem überzeugen, weil sie, und das spricht aber auch für sie, sie ist super duper mega talentiert, aber ich glaube, sie sieht das gar nicht so. Also sie ist da extrem auf den Teppich geblieben. Ich glaube, der Stoff hat sie angesprochen, weil Runa ist halt, es ist ein All-Ages-Comic, wie ich immer sage. Also für jugendliche Leser und Erwachsene. Und ich glaube, was sie angesprochen hat, ist, wir haben eine super duper bunte Welt, die perfekt ist für die Farben, die Patricia macht. Wir haben halt eine freche Jugendliche als Heldin. Ich glaube, das hat sie auch angesprochen. Und im Grunde genommen waren es dann eigentlich nur noch so ein paar Details wie das, was ich vorhin gesagt hatte. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Steampunk-Sache so ein bisschen hin und her überlegt hatten, ob sie gern Maschinen zeichnet und nicht und oder nicht. Und dann hatte ich das Skript irgendwann angereicht. Es gab ein paar Anmerkungen, weil das war mein erstes Comic-Skript. ich neige dazu, tue ich auch immer noch, ein bisschen zu viel Info auf eine Seite zu packen. Da musste ich erstmal mir den Kopf waschen lassen von sowohl Patricia als auch von Noah. Und aber dann ging's auch schon in die Vollen. Und ich weiß noch, ich habe tatsächlich den ganzen Tag über das Grinsen nicht vom Gesicht gekriegt, als ich die erste Seite mit Lettering und so weiter und so fort von Runa gesehen habe, von meinem eigenen Comic. Da bin ich dann auch immer, da bin ich super rührselig, was sowas angeht, weil es halt, das war halt ein Kindheitstraum von jeher. Und dann hast du auf einmal auf deinem Smartphone die erste Seite. Das war fantastisch. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen deine Frage aus den Augen verloren, kann das sein?
Nö, also hast, die Frage war ja letztlich, wie du sie gepitcht, also wie du sie überhaupt angeangelt hast ans Projekt. Und das scheint mir dann, dass du das durch die Protagonistin, durch die Story und durch diese bunte Welt, hast du es jetzt genannt, dass das so die Punkte waren.
Also das war im ersten Pitch auch drin. Der war halt noch super roh. Ich hatte selber noch nicht so wirklich die Idee, wo geht die Story hin, weil ich dachte, bevor dir jetzt dein Herz bricht und du stürzt dich in so ein Projekt und sie sagt dann nein, fragst du sie erstmal, hat sie Bock? So und so, das ist die grobe Richtung. Und als das dann stand, ne, dann kam das Skript, dann kam die weitere Storyline und so weiter und so fort. Als ich das allererste Mal ihre Sachen gesehen hatte, hatte ich noch gar keine Idee, wo wir hingehen mit Runa. Und ich glaube, das kam dann auch so ein bisschen durch ihre Zeichnungen.
Meinst du jetzt vom Charakterdesign her oder von der Story?
Sowohl als auch.
Okay. Und der Noah, der war dann so ein bisschen das Backup oder die Bekanntschaft, die durch Patricia wiederum entstanden ist.
Genau, sie hatte irgendwann gesagt, weil sie selber, du sagst ja, es ist ihr Debüt-Comic und da war sie selber bei einigen Sachen noch unsicher und da hat sie gefragt, ob es dann okay wäre, wenn sie Noah mit an Bord holt, der sehr viel mehr Comic-Erfahrung hat. Und da war ich zuerst ein bisschen unsicher, weil ich dachte, das wird so ein Projekt zwischen uns beiden. Und es ist immer leichter, mit einem Künstler zu kommunizieren als mit zweien, weil ich kenne das durch die Cover bei meinen Büchern und so weiter. Da arbeite ich auch direkt mit den Künstlern zusammen. habe mir das ein bisschen schwierig vorgestellt, dass dann plötzlich noch jemand ins an Bord kommt. Aber das hat super gut funktioniert. Und ich bin sehr froh, dass Noah mit dabei ist und Patricia immer noch mit dabei ist, weil ich absoluter Fan bin von Noahs Designs und von der Dynamik in dem Comic. Der Typ hat einen Haufen Ideen, manchmal muss ich ihn echt bremsen. Und Patricias Farben sind der Kracher. Und so läuft das dann. Noah macht mittlerweile seit Ausgabe 2 Pencils und Inks. Mhm. Und Patricia dann die Farben. Und das ist, wie gesagt, ist bis jetzt die reine Freude.
Jetzt seid ihr ja ein Team aus inzwischen sogar 4 Leuten. Das heißt also,
ja,
ihr müsst euch die Comic-Millionen zu viert aufteilen.
Millionen von Plotties, ja.
Definitiv. Liebe Grüße auch an den Marc Schmitz. Der ist ja kein Unbekannter in der Comic-Szene und macht eine Menge tolle Sachen. Jetzt hat er bei euch beim Lettering hat er ausgeholfen, richtig?
Genau, das kam wie folgt. Wir haben die erste Seite veröffentlicht. Marc war schon eine Weile vorher auf Facebook mit mir verbandelt. Und dann hatte er mich angeschrieben und hat gesagt, Dane, wie sieht's denn aus? Wollt ihr das, also er hat es durch die Blume und nett gesagt, aber es lief darauf hinaus, wollt ihr das Lettering vielleicht nochmal überdenken, weil? Und dann hat er so ein paar Sachen angemerkt, die, also Noah ist erfahren im Comics machen, aber noch nicht so erfahren gewesen, im was das Lettering angeht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann zeig mal, was du kannst, Marc. Und dann hat er uns gezeigt, was er konnte und dann haben wir gesagt, alles klar, du bist engagiert. Seitdem macht Marc das Lettering und wenn du Marc Schmitz für irgendwas engagierst, dann kriegst du nicht nur das Lettering. Der Typ hat halt, der ist ein wandelndes Comic-Lexikon und ich habe super duper mega viel gelernt. Auch was Comic-Dialog angeht und die Platzierung von Comic-Dialog und so weiter und so fort, dafür bin ich super dankbar. Deswegen ist er auch bei anderen Comic-Sachen, die ich jetzt in der Pipeline habe, ist er auch mit dabei als Letterer.
Ach ja, sehr gut. Das freut mich, dass der Marc, der ja auch, keine Ahnung, schon mit Leuten wie Ralf Singh zusammengearbeitet hat, beim Plan Productions Verlag war er schon am Start. Also der ist wirklich kein Unbekannter und wie du schon sagst, ich glaube, der weiß, wovon er spricht.
Aber holla die Waldfee, das kannst du mal wissen. Ralf übrigens auch, den habe ich dann nämlich auch kennengelernt. Hi okay. Ralf übrigens. Der hat mir dann auch noch ein paar Tipps gegeben, was man machen kann mit, wo lassen wir das Ganze drucken, wie sieht das aus, wenn man potenziell irgendwann mal eine Kickstarter-Aktion machen möchte, wen kann man ansprechen, wie zum Beispiel dich, wenn es darum geht, ein bisschen Publicity zu machen für den Comic. Mhm. Und dafür bin ich auch extrem dankbar. Wie gesagt, das ist mein erster Comic und die Lernkurve war super hoch, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe dann ein Lotto gewonnen. Dass ich gleich beim ersten Comic diese ganzen Leute um mich herum habe.
Wovon reden wir eigentlich? Wir reden von Runa. Runa habe ich jetzt hier gelesen auf einer digitalen Fassung von 40 Seiten inklusive Cover. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal in die Details gehen, aber vielleicht erstmal auch um dem Publikum so ein bisschen sagen, worum es hier eigentlich geht. Ich würde sagen, Runa ist eine Geschichte, die von Runa handelt. Runa ist auch unsere Protagonistin, die in einer Fantasy-Welt, die vor allem sehr bunt daherkommt, wie du es auch schon erwähnt hattest, unterwegs ist und Abenteuer erlebt. Sie ist Formwandlerin und vermutlich eine der letzten ihrer Art. Sie kann sich letztlich einfach in andere, wenn man so will, Wesen verwandeln. Und ich habe nicht den Eindruck, als täte sie das immer so ganz freiwillig und vor allem bewusst. Und dann tollpatscht sie sich so ein bisschen durchs Leben, ist aber grundsätzlich relativ selbstständig und selbstbewusst. Das Ganze kommt, wie gesagt, nicht nur sehr bunt daher, sondern erinnert mich auch ein Stück weit. Hat es gewisse manga-eske Züge auch. Du hast ja auch von Manga schon gesprochen. Das sind so die Sachen, wie ich es grob einordnen würde. Und auch bei All Ages wäre ich übrigens bei dir. Ja, okay, das ist jetzt von der Figur her auch was ganz sicher junge Frauen ansprechen dürfte und auch vor allem junge selbstständige Frauen und gerne aber vielleicht nicht nur Frauen, sondern eben auch Jungs finden hier sicher ihren Spaß in der Action zum Beispiel, aber auch ich konnte diesem Band vieles entnehmen, was mich gut unterhalten hat. Was würdest du denn sagen, wenn du diese Welt und die Reihe beschreiben willst, wenn du die vielleicht an einem Messestand oder wo auch immer dem Publikum ja ans Herz legen möchtest, wovon handelt Runa, habe ich noch was vergessen eigentlich, ist die Frage.
Nee, eigentlich hast du es ganz gut zusammengefasst. Also sie ist, wie du sagst, eine junge Gestaltwandlerin. Sie lernt das aber auch gerade erst. Das bereitet ihr noch Mühe. Es ist auch nicht so, dass sie kann sich nicht in einen Tisch verwandeln oder in eine Lampe oder irgendwie sowas, sondern du sagst so verschiedene andere Wesen. Also quasi so Wehrformen im Sinne von also sie verzaubert sich nicht in den Werwolf, aber Wehr im Sinne von Werwolf, also so Hybridwesen zwischen ihrer Ursprungsform und dem, was sie dann annimmt. Sie lernt das, es ist anstrengend für sie, es kostet sie gerade noch viel Kraft. Das ist auch so ein Teil der Reihe, dass sie lernt, damit umzugehen. Das Problem, das sie hat, ist, sie hat ihre Eltern verloren, die sind getrennt worden, da war sie noch super klein. Und die Fähigkeiten haben erst später eingesetzt in der Pubertät bei ihrer Spezies. Und jetzt steht sie da wieder, Ochs vorm Berge, muss einmal das lernen, damit umzugehen. Und es gibt auch so ein paar Tücken bei ihrer Fähigkeit. Das lernt sie in Band 1 kennen und in Band 2 merken wir dann, was das für Auswirkungen hat. Ich will nicht spoilern, aber das macht es halt noch ein bisschen schwieriger für sie. Und gleichzeitig sucht sie halt nach ihren Eltern auf einem Planeten, der ist quasi bevölkert von gestrandeten Wesen aus einer Myriade von verschiedenen Universen. Wo halt, da geht alles bei Runa. Du hast Tiermenschen, du hast Alien-Viecher, du hast roboterartige Wesen, du hast Spoiler-Alarm in Folge oder in Ausgabe 2 gibt es den Walwurf, halb Wal, halb Maulwurf, so ein Riesenvieh, das plötzlich aus der Erde durchbricht. Und all solche Verrücktheiten. Wir haben einen, ist gleich auf der Seite 1, deswegen ist es kein Spoiler. Da gibt's den Captain Borg, der kommt später auch nochmal. Ups, das war ein Spoiler, Entschuldigung. Aber ich wollte sagen, der hat ein Luftschiff, das anstatt von einem Ballon von einer fliegenden Riesenqualle getragen wird. Also all solche
Verrücktheiten. Fand ich saugeil, die Idee. Echt cooles Ding.
Vielen Dank, vielen Dank. Ist aber auch saugeil umgesetzt, muss man sagen. Und das ist halt ein wildes, verrücktes, buntes Universum. Aber es ist halt nicht nur, es ist jetzt kein Märchenland oder so, ne? Da geht's gefährlich zu. Sie wird von Kopfgeldjägern gejagt. Warum genau, werden wir im Laufe der Geschichte erfahren. Und dann gibt es noch etwas, das ist in Ausgabe 1, sieht man das in einem Traum, den sie hat. Da ist noch etwas hinter ihr her, beziehungsweise hinter ihren Eltern her gewesen. Und wer oder was das ist auch so eine große Sache im Hintergrund, ja, die sich dann noch klären wird.
Im Bereich Fantasy kenne ich mich nur minimal aus, muss ich sagen. Ich habe allerdings hier einen Vergleich auf der Hand, der als Kompliment gemeint ist. Ich glaube, man kann die Welt, so abwechslungsreich sie auch ist, auch mit diesem World of Warcraft-Universum vergleichen. Denn da kommen vergleichbare Figuren her, vergleichbare Designs. Und auch da ist ja auch, sind all diese verschiedenen Möglichkeiten von, ich sag mal, Roboter, Alien bis hin zu Fantasy-Wesen, sind auch da abgebildet. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ihr, liebes Publikum, euch schon mal in der Welt von World of Warcraft verloren habt, ihr auf jeden Fall auch hier bei Runa was Positives für euch rausziehen könntet. Kennst du die Serie oder die Reihe oder das Spiel? Wie fehlst du den Vergleich?
Ich weiß, dass die existiert.
Verstehe.
Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch so ein Artbook davon im Schrank. Das war allerdings ein Fehlkauf gewesen, weil das kein richtiges Artbook ist mit den ganzen Figurendesigns, sondern das ist irgendwie, das sind die Storyboards für irgendeine Intro-Sequenz oder sowas.
Ah ja, okay.
Insofern kenne ich das nicht wirklich, aber ich glaube, Noah und Patricia kennen das. Aha. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht dabei auch daran gedacht haben. Aber da müsste ich jetzt für die beiden sprechen. Woran ich gedacht habe, das war halt die absolute Freiheit, die mir das Setting bringen würde. Wenn ich einfach sage, das ist eine Welt zwischen verschiedenen Multiversen. Und es ist im Grunde genommen alles möglich. Die Idee war auch, dass sie vielleicht irgendwann einen Menschen trifft von der Erde, der da irgendwie gestrandet ist. Sowas wäre zum Beispiel auch denkbar. Aber bis jetzt haben wir alle Kreaturen und alle Bewohner und so weiter sind Fantasiewesen. Und vielleicht lasse ich das auch so. Mal gucken.
Bei deinen sonstigen Büchern, in welche Richtung geht das eigentlich? Ist es auch Fantasy oder ganz andere Sachen?
Ja, Fantasy, Science Fiction, Steampunk. Davor, direkt vor Runa, hatte ich ein Jugendbuch geschrieben. Das ist eher so eine klassische Mittelalter-Fantasy-Welt gewesen und das macht auch viel Spaß. Ich bin immer Fan von Worldbuilding, dass ich mir genau ausdenke, wie funktioniert die Welt, was sind die Regeln, was ist möglich, was ist nicht. Aber bei Runa fand ich die Freiheit einfach so verlockend, dass du vor allen Dingen auch mit einem Zeichner sprichst, der dann auch eigene Ideen einbringen kann, ohne dass sie fehl am Platz sind. Weißt du, was ich meine?
Das, ja.
Einfach, weil so viel möglich ist.
Und genau diese Möglichkeiten und Variationen und letztlich auch ein Teil des Entstehungsprozesses können wir hinten auf den letzten Seiten meiner PDF-Datei sehen. Denn da sind verschiedene, ja, Sketches, also erste Ideen für vor allem unsere Protagonistin und auch weitere Figuren drin. Wie sah das denn aus? Du hast dann Patricia, die hier scheinbar federführend war, letztlich bei den Designs, verschiedene Ideen gegeben, was sie machen könnte, welche Richtung es gehen könnte. Und sie hat das dann exemplarisch mal umgesetzt. Oder wie speziell, also konkret seid ihr eigentlich dann bei Runa in die Kreation gegangen?
Genau, das Design von Runa. Da ist ganz, 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 ganz viel von Patricia drin. Ne? Meine Idee war einfach nur, sie ist ein Teenager, sie ist nicht menschlich, aber menschlich genug, dass wir halt mit ihr mitfühlen. Und meine ursprüngliche Idee war, dass sie weiße Haare hat. Und dann hat Patricia gesagt, nein, Dane, aus. Keine weißen Haare irgendwie gefühlt hat. Mittlerweile jeder zweite Charakter oder auch gerade Anime-Charakter weiße Haare. Und dann hat sie halt einen Haufen von Farbvariationen gezeigt mit blauen, lila, schwarzen Haaren und so weiter und so fort. Und du kriegst dann also eine Seite mit, ich glaube, das waren 20 oder 30 verschiedene Variationen. Und dann hast du es irgendwann automatisch, dass das Auge zu gewissen Variationen automatisch hinwandert. Und das waren dann diejenigen, ich glaube, wir haben uns dann irgendwie drei rausgesucht und von diesen dreien dann nochmal für eine entschieden. Und das Lustige ist, jetzt mittlerweile, wo das alles passiert ist und ich zurückdenke, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Charakter jemals anders ausgesehen hätte. Weißt du, was ich meine? Das ist so sehr dieser Charakter und das ist auch mittlerweile, dass ich mit genügend Abstand von dieser heißen Phase der Kreation sehe, wie viele coole Ideen da drin sind, auch von Patricia oder besonders von Patricia. So kleine Details am Charakter, wie zum Beispiel den Fleck, den sie ums Auge hat, wo noch nicht ganz geklärt ist, hat ihre Spezies generell solche Flecken oder ist das eine Brandnarbe und so weiter und so fort. Das finde ich super, das macht sie nochmal zusätzlich interessant, diese kleinen Details.
Also sah sie in deinem Kopf noch nicht konkret so aus, wie sie jetzt aussieht?
Nein,
überhaupt, geworden.
Überhaupt gar nicht, nein. Also da war eine vage Idee von einem schon in einem Anime-artigen Look, das hast du richtig gesagt, oder Manga-artigen Look. Das lag daran, weil Patricia viel in der Richtung zeichnet. Und weiße Haare, der Rest vom Schützenfest, die Hautfarbe, die Klamotten und so weiter, das stand noch gar nicht fest. Wir haben uns aber schnell darauf geeinigt, dass die Klamotten, die sie hat, die müssen praktisch sein, weil sie ja als Vagabundin unterwegs ist, praktisch und einfach, und die sehen auch schon aus, als ob sie eine Weile unterwegs ist, und die müssen hier ihr halt das ermöglichen, dass sie sich auch Gestalt wandeln kann, ohne dass man den Effekt hat, wie, es gab so eine alte Hulk-Zeichentrickserie, da war das so, wenn Bruce Banner sich in den Hulk verwandelt, reißt sein Hemd auf, wenn er sich zurückverwandelt, hat dann wieder ein heiles Hemd. Und das wollten wir vermeiden. Es gibt so ein lustiges Detail, und zwar am Ende, wenn eine gewisse Verwandlung stattfindet, reißen ihre Handschuhe auf. Und dementsprechend hat sie in Band 2 keine Handschuhe mehr. Und über solche Sachen haben wir uns unterhalten. Und da kamen ganz viele Ideen von Patricia, dass zum Beispiel diese Art von Poncho, den Runa trägt,
ja,
der ist super flexibel bei den ganzen Verwandlungen, die sie durchmacht. Und das fand ich und finde ich auch immer noch absolut großartig, weil bei aller Verrücktheit, die es da gibt in der Welt von Runa, es gibt halt trotzdem so eine, wir haben ganz oft über einen Begriff gesprochen, wir haben das immer Griffigkeit genannt. Die Welt muss trotz aller Verrücktheit eine gewisse Griffigkeit haben im Sinne von eine gewisse Realität, die dem Ganzen innewohnt. Ne? Also trotz Riesenmaulwürfen und Quallen, Luftschiffen und so weiter und so fort. Und so diese kleinen Details wie die Handschuhe reißen auf, sie verwandelt sich zurück und die Handschuhe sind immer noch kaputt. Das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber für mich als Leser macht das viel aus.
Absolut, es gibt der Sache Glaubwürdigkeit, erdet die Geschichte auch ein Stück weit.
Ja, genau.
Ich finde es schon...
Ja.
Absolut, gerade dieses Beispiel, dieses Hulk-Beispiel, was du genannt hattest, ist auch ganz, ganz unbekanntes. Diese ganze Manga-eske Stilistik, die ist mir natürlich auch aufgefallen und die ist ja aus zweierlei Gründen ist die ja sinnvoll. Zum einen sagst du, Patricia hat in dem Bereich schon einiges gemacht. Das heißt also, das liegt ihr offensichtlich auch ganz gut. Und zum anderen sprecht ihr damit natürlich auch einfach ein junges Publikum an. Die machen wir uns nichts vor. Der Manga trägt gerade insgesamt den Comicmarkt. Ohne Manga gäbe es gerade effektiv keine Comics mehr. Also sprichst damit auch in der Summe auch einfach ein großes, junges Publikum an. War das so Absicht in der Art? Kann man das sagen, dass das auch diese Zielgruppenperspektive, die Stilistik mit geprägt hat?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist Kunst per Zufall. Es schadet der Sache natürlich auch nicht. Aber ich glaube, das kommt daher, ich bin aufgewachsen mit JRPGs wie Final Fantasy, Dragon Quest und so weiter und so fort. Auch wenn ich nie so der Mega-Manga-Leser war, ist so die Manga- oder Anime-Ästhetik, die liegt mir halt relativ nah. Und die fand ich war perfekt für den Charakter als auch die Welt. Und ich glaube, so hat sich das organisch ergeben. Aber wie gesagt, ich glaube, das schadet auch nicht. Wir sind zum Beispiel auf Webtoon vertreten mit Runa. Mhm. Mhm. Da gibt's auch jede Woche ein neues Update. Und da sind die meisten Leser Manga oder Manga-esque angehaucht. Du weißt, was ich meine, ne? Sie stehen auf Sachen in dem Look, die Leute dort. Und ich glaube, das hat uns geholfen, viele Leser dazu finden. Insofern hast du recht, geplant war es aber nicht so. Also das, ich glaube, wir gehen generell, das finde ich auch sehr schön, wir gehen gar nicht so mit Kalkül daran, dass wir sagen, das und das verkauft sich besser, sondern bei Runa ist es so, dass wir sagen, das und das ist cool. Und wenn wir das cool finden, toi, 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 gibt es hoffentlich auch andere Leute, die das cool finden. Zum Beispiel, bestes Beispiel, es gibt in der aktuellen Seite gibt es einen Charakter, der sieht aus wie ein blauer Hase mit weißem Schnörle. Und das ist ein Charakter, der eigentlich nur in 2-3 Panels vorkommen soll. Aber die Reaktionen auf den Charakter waren so großartig, dass ich dachte, den müssen wir nochmal irgendwo einbauen. Das ist so das Einzige, wo wir sagen, okay, die Leute stehen so auf den Charakter und es fügt sich auch in die Geschichte ein, dass er nochmal vorkommt, dass wir da uns ich will nicht sagen Vorgaben von den Leuten geben lassen, aber dass wir schon so auf Feedback hören. Aber ansonsten ziehen wir eigentlich unser eigenes Ding durch. Mhm. Weil ich, das kenne ich auch von meinen anderen Sachen. Das ist das, wo du später am meisten hinterstehst als Macher. Und ich glaube, die Leute merken das irgendwann, wenn du anfängst, nur noch Fanservice zu machen. Definitiv, aber bei dem Schnörlehasen vielleicht war es auch so, dass die mich einfach auf die Idee gebracht haben, den nochmal reinzubringen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, der muss zwangsweise nochmal rein, aber ich glaube, es passt ganz gut und ich glaube, das wird den Leuten gefallen.
Weil du jetzt gerade auch Webtoon erwähnt hattest, lass uns doch nochmal konkret auf die aktuellen Veröffentlichungen und die Art und Weise zu sprechen kommen. Du hast jetzt gemeint, ihr seid auf Webtoon vertreten. Das ist eine Plattform, die es international schon länger gibt und ich kann so viel sagen, wir werden demnächst ja auch einen Vertreter von Webtoon beim Telestammtisch zu einem großen Exklusivgespräch dabei haben. Das wird also ein großes Thema noch werden bei uns hier und Webtoon ist ja eine Plattform, ich weiß gar nicht, wie präsent die in Deutschland explizit schon ist, weil wir hier auch andere Sachen haben. Was haben wir hier? Oh Gott, Toons Up, Tapas ist natürlich auch nicht klein und so und wie sie nicht alle heißen. Erzähl doch mal so ein bisschen, warum habt ihr euch für Webcomic entschieden, warum gerade für die Plattform und warum habe ich hier schon ein abgeschlossenes PDF-Dokument vor mir?
Haha, ja, also wir haben es wie folgt gemacht. Wir haben zuerst auf unserer Website runacomic.com haben wir veröffentlicht, machen wir auch immer noch. Und dann war der Plan, wenn wir so ein gewisses Kontingent an Seiten haben, gibt es einen Vorlauf. Dann passen wir die ans Webtoon-Format an. Das war aber von Anfang an geplant, dass wir zu Webtoon gehen. Und bei Tapas sind wir übrigens auch. Haben dann angefangen, quasi als in Anführungszeichen Zweitauswertung die Originalseiten dann bei Webtoon und Tapas rauszubringen. Die Idee dabei war, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind, aber auch nicht überall Sachen veröffentlichen, weil einfach die Zeit nicht dafür da ist. Dann manche Seiten haben verschiedene Formate, die sie bevorzugen, dann musst du die halt hochladen und so weiter und so fort. Und Zeit ist halt immer so ein bisschen rar gesät, deswegen haben wir gesagt, okay, bei drei Plattformen sind wir jetzt. Tatsächlich ist Tapas die mit der geringsten Reichweite, also zumindest für uns. Da haben wir so, ich glaube, 210 Abonnenten. Bei Webtoons sind es bald 4000. Wir hatten aber auch Glück, dass, ich glaube, so 2, 3, 4 Wochen, nachdem wir bei Webtoon waren, haben die uns gefeatured. Ah ja. In ihrer, die haben so eine Sektion für New and Fresh nennen die das. Für alle Comics, die gerade neu rausgekommen sind, die besonderes, also laut denen besonderes Augenmerk verlangen. Und das hat uns mega geholfen, weil wir am Anfang, die ersten paar Wochen hatten wir vielleicht 8 Abonnenten und dann waren es über 1000 auf einmal innerhalb von ein paar Tagen. Dafür bin ich auch nach wie vor sehr dankbar. Was mich ein bisschen frustriert ist, ich kann den Algorithmus nicht ganz hinterblicken von Webtoon. Das ist sicherlich auch Absicht von Webtoon. Ja. Es gibt Wochen, da bringen wir eine neue Seite raus und es kommt eine Handvoll neue Abonnenten dazu. Dann bringen wir eine neue Seite raus und es kommen 500 neue Abonnenten. Das ist, das fluktuiert immer sehr, sehr stark. Aber da haben wir ein paar von unseren ältesten und auch aktivsten Fans, die also bei jeder Seite kommentieren und liken und das auch weiterempfehlen. Insofern, das machen wir auf jeden Fall weiter. Warum es jetzt ein abgeschlossenes PDF gibt? Wir haben gesagt, nach der ersten Ausgabe machen wir ein PDF mit Bonusmaterial, das, was du halt hast, mit hoher Auflösung und aber auch eine Druckausgabe. Und die verkaufen wir dann mittlerweile auf unserem eigenen Shop über die Seite.
Und findet man euch auch auf Messen? Kann man die da auch kaufen? Also Erlangen, noch, keine Ahnung, oder meinetwegen auch Dokumi und wie sie nicht alle heißen?
Noch nicht, aber das ist der Plan. Das wollten wir jetzt 2023. Wir haben ja auch mitten in Corona angefangen. Es ist ja,
genau.
Ich glaube, 2020 haben wir die ersten Gespräche geführt über Runa. Und das war der Sache natürlich halt so ein bisschen hinderlich. Aber der Vorteil ist, wenn wir dann im Laufe des Jahres irgendwann auf eine Messe gehen, haben wir mittlerweile 2 Ausgaben. Und das macht, glaube ich, ein bisschen mehr her, als wenn wir nur mit einem Heft hingehen.
Nochmal kurz wegen Webtoon. Da gibt es ja, soweit ich weiß, verschiedene Formate, in denen man da Comics hochladen kann. Das ist jetzt, glaube ich, so eine offene Reihe oder offenes Format, dessen Namen mir gerade nicht so genau einfällt. Ich glaube Canvas. Und dann gibt es ja noch den Original-Bereich. Wäre das für euch auch eine Idee gewesen, also quasi ein Exklusiv-Content für Webtoon zu machen?
Das wäre für uns eine Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob das für Webtoon eine Idee gewesen wäre.
Verstehe.
Ich glaube, wir sind, ich kann mir vorstellen, dass etwas wie Runa bei denen gut ankommt. Das Problem, in Anführungszeichen, ist, Webtoon Originals Serien haben, ich glaube, manchmal 20 oder sogar noch, oder 40 Panels pro Episode. Das heißt, 40 Panels, das wären ungefähr, jetzt mal grob, ich glaube, 4 oder 5 Comicseiten pro Woche. Und das kriegen wir nicht hin. Also bei aller Liebe, es würde zu viel an Details verschwinden. So diese ganzen kleinen Sachen im Hintergrund, die ich super finde und die der Welt halt nochmal so Gewicht und Charakter geben, das würde, glaube ich, einfach wegfallen müssen. Andernfalls würden Noah und Patricia wahrscheinlich an Überarbeitung irgendwann umfallen. Deswegen hatten wir gar nicht die Idee, bei den Originals mitzumischen. Also es bleibt natürlich auch die Frage, ob sie es überhaupt genommen hätten, aber wir haben uns dann gleich auf Canvas konzentriert, weil da können wir machen, was wir wollen, da können wir theoretisch auch nur ein einziges Panel pro Woche veröffentlichen. Und da bin ich gerade, ich finde das gerade sehr, sehr bequem. Wir haben durch Webtoon unsere Präsenz, da haben wir Patrons dazu gewonnen für unseren Patreon-Account, das ist ganz cool. Auf der Seite haben wir dann auch immer so ein paar tausend Besucher pro Woche. Und das ist schon sehr, sehr cool, wenn man bedenkt, wo wir am Anfang waren mit vielleicht so 8 Leute, die den Comic gelesen haben, wenn wir eine Seite veröffentlicht haben, zu jetzt ein paar hundert an dem Tag. Das ist schon ziemlich cool.
Wie entsteht denn eigentlich so eine Seite von Runa? Ich vermute mal, du wirst ein Storyboard haben oder zumindest eine Story, wirst die an die Patricia geschickt haben und dann müsst ihr doch bestimmt irgendwie in den Austausch gehen. Vielleicht kannst du dich ein bisschen auch retrospektiv nochmal für uns erinnern, wie ihr Runa eigentlich so, wie ist der Arbeitsablauf?
Ich schreibe das volle Skript. Das heißt, die einzelnen Panels sind beschrieben, dann eventuell auch schon die genaue Perspektive. Wir gucken über die Schulter oder das ist jetzt ein Close-up und so weiter und so fort. Dann schicke ich das an Noah und Patricia und Noah und Patricia sagen nein. Dummes Zeug, das funktioniert nicht. Du kannst nicht 8 Panels mit riesen Szenen irgendwie auf eine Seite quetschen. Ich hab dazugelernt. Also in Skript Nummer 2 gab es nicht mehr ganz so viele Momente. Und in Skript Nummer 2 habe ich mich sogar getraut, was Noah immer bemängelt hat. Er sagt, Alter, Dane, du hast hier den Mega-Auftritt von, sagen wir mal, den Gegenspielern. Oder von irgendeinem Vieh oder sowas. Warum zum Teufel machst du keine Splash-Page? Also einfach mal ein Panel auf einer Seite. Die gibt es deutlich mehr in Ausgabe 2, in Ausgabe 1 noch nicht so. Da habe ich einfach versucht, so viel wie möglich in diese eine Ausgabe reinzuquetschen. Und dann kamen die beiden und haben gesagt, nein, pass auf, das funktioniert so nicht. Hier brauchst du mehr Seiten, um der Story mehr Luft zu geben. Zum Beispiel der Showdown in der ersten Ausgabe, da sind, glaube ich, noch 2 Seiten dazugekommen. Einfach damit das mehr Raum zum Atmen hat, damit das Pacing besser funktioniert, das Tempo. Und so war es im Grunde genommen bei den ersten Seiten auch. Ich weiß noch, die ersten 2 Seiten waren im Skript eine Seite. Bis, wie gesagt, Noah und Patricia gesagt haben, nein, Dane, das funktioniert nicht, das kriegt man so nicht hin. Und es ist auch cool, dass sie das sagen, dass sie so involviert sind. Sie hätten auch sagen können, ja, du bezahlst uns und wir machen das so. Nee, also die sind dann auch schon dabei und sagen, so sieht's besser aus, das wäre cool an der Stelle und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es so bei Ausgabe 2, da haben wir alle unseren Rhythmus gefunden. Da läuft es so, ich schreibe das Skript, ich schicke das den beiden zum Lesen, dann gibt es erstmal Anmerkungen von, welche Panels funktionieren, was funktioniert nicht, wo gibt es noch offene Fragen, was wäre eine bessere Formulierung für XY. Und dann gibt's ein Storyboard, tatsächlich ganz grob mit Bleistift, wo aber schon die einzelnen Panels zu sehen sind. Es ist, auch wenn es manchmal nur in Anführungszeichen Krickelkrackel ist, du kannst erkennen, welche Figur steht vorne, welche steht hinten, welche Perspektive gibt es da, blicken wir nach oben, blicken wir nach unten. Und dann gehen wir das nochmal zusammen durch. Dann ist es an mir zu sagen, hier bräuchte ich vielleicht noch das und das oder diese Perspektive funktioniert besser als eine andere. Ja. Dann setzt sich Noah hin, der macht die Inks für das Ganze, also der macht die Outlines in schwarz. Dann kriege ich nochmal die Seite zum Absegnen und es ist in den allerseltensten Fällen, dass ich dann nochmal sagen muss, könnten wir hier nochmal den Gesichtsausdruck anpassen oder sowas. Das ist bis jetzt, glaube ich, nur einmal vorgekommen. Und dann macht Patricia die Farben und dann hast du natürlich die fertige Seite und ganz oft stelle ich dann fest, Sachen, wo ich beim Storyboard noch ein bisschen unsicher war, wie die beiden das meinen, ist dann plötzlich ganz klar, wo ich dachte, ja, es kann nur so ausgesehen haben. Da habe ich auch gelernt, so ein bisschen mein Perfektionismus oder so Kontrollfreak in mir so ein bisschen zurückzuzügeln, weil die beiden wissen, was sie tun. Genau, und dann, wenn das geschehen ist, dann kommt Mark dazu und macht das Lettering. Und da haben wir, im Grunde genommen haben wir ähnliche Diskussionen vorher. Manche Charaktere, die halt besonders nicht menschlich sind, die sprechen anders. Zum Beispiel der Chef der Kopfgeldjäger, die Runa verfolgen, der spricht nicht schwarz auf weiß, sondern er spricht weiß auf schwarz in den Sprechblasen. Und solche Sachen, die besprechen wir dann vorher. Dann kommt das Lettering drauf. Mark schickt die quasi die Sprechblasen an Noah und Patricia, die verbinden das mit dem Artwork und dann wird die Seite hochgeladen.
Okay, sehr cool. Das heißt also, Marc ist dann einfach so als Nachzügler dann. Er gibt dann nicht noch diesen auch professionellen, für das professionelle Feedback, was du ursprünglich genannt hattest, das gibt er vielleicht schon im Rahmen der Storyboard-Phase oder so.
Das gibt er im Rahmen der Skriptphase tatsächlich schon. Ich hatte ihn für Runa 2 das Skript gegeben. Ich glaube, er verflucht mich, weil es gibt eine Sache, über die ich mich einfach mal hinweggesetzt habe, wo er gesagt hat, da weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Und ich als Autor, als Romanautor dachte, ja doch, vertrau mir, ich glaube, das funktioniert. Aber er ist da auch schon relativ früh, weiß er Bescheid, um was es geht in der Geschichte.
Okay. Also kriegt er auf jeden Fall in Ausgabe 2 auch nochmal einen Credit für Lektorat als Bescheid.
Ja, müsste passen. Wobei, ich habe tatsächlich eine Lektorin, das ist die Lara Thunert. Ja. Mit der arbeite ich bei meinen Romanen zusammen. Die kennt meine Schreibe. Und die sorgt dann auch schon im Vorfeld dafür, dass ich nicht ganz so ausschweifend bei den Dialogen werde. Wobei, letzten Endes ist es Marc dann. Marc ist dann derjenige, der sagt, nein, geht so nicht. Das ist zu lang. Du benutzt irgendwie 3 Wörter, wo 1 genügt hätte.
Ja.
Und das ist so, ich glaube, das ist für mich die härteste Lektion. Ich sehe die Szenen, ich sehe die Bilder schon im Kopf beim Schreiben. Ich höre die Charaktere sprechen. Aber ich habe bei den Dialogen noch nicht so richtig die Dimensionen der Seite vor Augen. Weißt du, was ich meine? Dass halt in jedes Panel geht nur eine begrenzte Anzahl von Sprechblasen rein. Das lerne ich gerade noch. Aber zum Glück Ich habe Profis an der Seite, die dann sagen, nee, weg damit, das funktioniert so besser.
Was damit einhergeht und was mir auch sehr gut gefällt, ist ja, dass ihr gar nicht so viel Erzähltext habt, also gar keinen Erzähltext. Es passiert alles über Sprechblasen oder über die Bilder und das finde ich immer ganz angenehm, wenn man letztlich auch zum Beispiel nicht so Doppelungen hat, dass man das, was man im Text liest, auch nochmal auf der Seite sieht. Das finde ich gut und ich glaube, ihr seid auf jeden Fall auf einem guten Weg und auf den müssen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Du hast gemeint, Ausgabe 2 ist gerade aktuell dabei, Stück für Stück veröffentlicht zu werden. Wie geht's weiter mit Runa? Was sind eure Pläne? Du hast jetzt auch schon von Messebesuchen gesprochen, wo es dann irgendwann auch diesen Druck gibt, den wir uns hoffentlich dann noch bei dir kaufen können. Wie viel kostet ihr eigentlich? Was habt ihr noch so vor?
Die Pläne sind, Runa den Rest meines Lebens zu machen und ja. ein dickes, fettes Werk irgendwann zu haben, die Omnibus-Ausgabe mit was weiß ich, 1000 Seiten, das wäre mein Traum. So ein dickes, fettes Runa-Hardcover. Am besten auch mit dem gleichen Künstlerteam. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann das mit anderen Künstlern zu machen. Da würde ich eher sagen, okay, dann bringen wir es hier zu Ende, wenn die irgendwie ausfallen sollten. Gerade sind 5 Ausgaben geplant, um den ersten großen Storybogen zu Ende zu erzählen, wo dann viele von den Fragen, die vorkommen in seit Ausgabe 1, die werden dann beantwortet. Neue Fragen werden aufgeworfen, es gibt neue Entwicklungen. Der zweite große Story-Arc, der beschäftigt sich dann mit ihrer Rückkehr in ihre ehemalige Heimat, wo dann noch ein paar Leute auf sie warten, mit denen sie Beef hat. Und irgendwann eine Hardcover-Ausgabe von dem ersten Story-Arc. Das wäre ein Traum. Ansonsten zwischendurch gehen wir halt auf Messen. Wir wollen da die Hefte verkaufen, noch ein bisschen Artwork. Du hattest gefragt. Der erste Comic, der ist gedruckt, der hat 40 Seiten. Der kostet 7,99. Da kriegt ihr einmal die komplette erste Ausgabe. Ist hoffentlich ein guter Preis.
Denke ich durchaus, ja.
Ich finde für das, was man geboten kriegt, ist das ganz gut. Und ihr unterstützt uns ja auch. Es werden, das sind wir auch nicht müde zu betonen, ne? Also mit jedem Kauf wird der Comic auch einfach unterstützt. Plus jede Menge Bonusmaterial, die ganzen coolen, was alles hätte sein können, Zeichnungen, alternative Designs für die Charaktere. Ich persönlich finde das immer spannend, wenn ich Comics lese von anderen Leuten. Und dann gibt's noch die gleiche Ausgabe, in exakt der gleichen Ausstattung gibt's auch nochmal als PDF. Ja, und dann im Laufe des Jahres dann auch Ausgabe 2 mit einem ähnlichen Seitenumfang.
Und das kann man sich teilweise alles schon online angucken. Wer euch unterstützen möchte, kann das allem Anschein nach sowohl auf Webtoon als auch auf Patreon, hattest du gemeint. Da finden wir die entsprechenden Links übrigens wie immer in den Shownotes. Eine Sache noch, du hattest gemeint, du musst nichts verraten, wenn du nicht möchtest, aber du hast ja noch andere Comic-Projekte im Kopf oder in der Hinterhand. Kannst du da schon was anteasen?
Ja,
oder ist es noch zu jung?
Nee, eine Sache ist so, dass die auch demnächst in Druck geht. Da hab ich dann aber mich entschlossen, bei Runa ist das so, wir machen das ja wöchentlich, das heißt, wir geben den Leuten ein Versprechen, jede Woche kommt eine neue Seite und dementsprechend sorgen wir auch dafür. Das ist aber manchmal dann auch so stressig, weil manche Sachen werden Last-Minute-mäßig gemacht. Also ich glaube, Mark hat schon ein paar Mal geflucht, weil er, der ja das letzte Glied in der Kette quasi ist, das Lettering so kurz vor knapp gekriegt hat. Und das andere, was ich mache, ist ein Manga, wobei Puristen würden sagen, nein, Dane, es ist kein Manga, weil es ist keine gebürtige japanische Zeichnerin und das Ding ist durchweg in Farbe. Das ist ein Prequel-Comic, den ich gemacht habe für ein Videospiel von mir, das jetzt dieses Jahr rauskommt. Und das ist beschreibt die Ereignisse, die dann direkt in das Videospiel übergehen. Und das mache ich mit Ameno Kameko. Das ist das Pseudonym einer deutschen Mangaka, die aber in Tokio lebt und Geld als Mangaka verdient mittlerweile. Mhm. Also sie lebt den Traum von ganz vielen Manga-Lesern aus Deutschland oder Zeichnern.
Ja.
Und die hatte Mark mir empfohlen. Und dann habe ich sie auch einfach mal auf blauen Dunst angeschrieben, habe gesagt, hey, ich finde deine Sache mega. Wollen wir vielleicht diesen Prequel-Comic zusammen machen? Der hat auch nur 12 Seiten. Ja, Pustekuchen. Am Ende sind es dann noch ein paar mehr geworden. Mhm. Aber der ist jetzt so gut wie fertig. Ich schicke gleich im Anschluss Mark, der da auch das Lettering übernommen hat und ein paar großartige Ideen gehabt hatte, Ich schicke ihm gleich noch ein paar letzte Dateien, die er haben muss. Und dann gehen wir damit demnächst in den Druck. Noch wird der aber nicht zu verkaufen sein, sondern der wird ein Dankeschön sein an alle Beta-Tester von dem Videospiel.
Wie heißt es denn?
Thief's Quest heißt das Videospiel. Mhm. Thief's Quest, das Auge der Ewigkeit, beziehungsweise Eye of Eternity, weil wir es dann auch auf Englisch rausbringen wollen. Und das ist der Prequel-Manga dazu, der auch Thief's Quest heißt.
Mega, alles klar, dann werde ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken und da mir da auch nochmal eine ganz spezielle Meinung zu bilden. Ich glaube, das könnte...
Ich kann ihn dir gerne zukommen lassen, ja.
Mega, es ist schon noch irgendwie gut, so einen Podcast zu haben. Da schicken einem Leute Dinge, das ist gut.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht sollte ich auch einen machen.
Mach mal, ist gar nicht so schwierig, ich helfe dir. Man kann mich tatsächlich auch als Podcast bezahlt buchen, aber dazu später an anderer Stelle mal mehr.
Du wirst mein erster Gast, wenn es soweit ist.
Optimal, da haben wir das doch hier voll cross-promo-mäßig auch mal geklärt. Yes. Lieber Dane, ich danke dir vielmals dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über Runa zu sprechen, über alles, was uns da noch erwartet und auch über den Spaß, den sowohl du dabei zu haben scheinst, als auch wir Lesende. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir und deinem Team noch weiterhin sehr viel Erfolg mit Runa und hoffe auf noch eine ganze Menge weitere Ausgaben.
Ich danke dir vielmals. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Du bist übrigens der erste Podcaster, der uns bzw. mich dann interviewt hat zum Thema. Das war sehr aufregend. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel, war nicht zu ausschweifend. An alle Zuhörer. Cool, dass ihr dabei wart. Guckt mal vorbei auf www.runacomic.com, wenn ihr interessiert seid. Da gibt es den Comic auf Deutsch und auf Englisch. Und ansonsten gibt es alles andere in den Shownotes, hast du gesagt, ne?
Ganz genau sieht's aus, richtig.
Super, cool. Dann wünsche ich euch und dir vor allen Dingen auch noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch, lieber Dane. Bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Wir sehen uns, keine Ahnung, in München, Erlangen oder bei der Dokumi, wo man sich halt so sieht. Bis dann. Tschüss. Jawohl.
Bis dann. Tschüss.
Willkommen zurück. Die zweite Ausgabe, beziehungsweise die zweite Runde hier in dieser Ausgabe des Podcasts des Tele-Stammtisch, die widmet sich einer Dame, die wir eigentlich schon vor viel längerem hier im Podcast hätten zu Gast haben sollen. Als wir uns unterhalten haben über Comics in Museen, da war ihr Name auf jeden Fall auch auf der Liste, beziehungsweise das Haus, in dem sie arbeitet. Und das hat dann irgendwie alles irgendwie auf jeden Fall nicht geklappt. Glücklicherweise habe ich sie aber in Berlin dann mal kennenlernen dürfen bei der Comic Expansion. Und wir haben abends in einer Hotellobby gesessen und sogar einen Cocktail getrunken. Sie ist unter anderem promovierte Kunsthistorikerin und Autorin, hat also studiert Kunstgeschichte, klassische Archäologie, Religionswissenschaft und ich glaube einfach letzten Endes bringt sie hier die angemessene Portion Kultiviertheit mit in die Runde. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und ich freue mich auch sehr, dass sie mir endlich mal erzählen kann, wie das da genau abläuft in Plauen. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hallo, ich bin Iris Heist und ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Vielen Dank, dass du heute mal da bist und mit uns ein bisschen sprechen möchtest. Ja, über Comics auch. Kann es sein, dass du Comics magst?
Ja, sehr. Also bevor ich überhaupt zur Comicforschung gekommen bin, habe ich Comics gelesen und ein paar Statuen gesammelt. Ich bin ja auch ein großer Superheldinnen-Fan. Superheldinnen, das ist jetzt nicht gegendert, sondern ich mag die Männer einfach nicht so sehr. Die Frauenfiguren sind einfach viel spannender. Und deswegen, ja, bin ich einfach Team Wonder Woman, Team Harley Quinn und gern auch Gwenpool, wenn man mal zu Marvel wechseln sollte. Da bin ich irgendwie so privat hergekommen und mir ist dann aufgefallen, dass das, was ich als Kunsthistorikerin gelernt habe, das heißt, dass das Interpretieren von Bildern, von Bildaufbau, von dem Aufbau auch von Seiten, dass das eigentlich ganz spannend zusammenpasst und dass daraus dann was wird, was ich Comicforschung nennt. Und als ich 2018 nach Köln gezogen bin, was da so ein bisschen eine Hochburg der Comicforschung auch geworden ist, war ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit und habe gesagt, so, jetzt mache ich das auch ein bisschen zum Beruf.
Fantastisch. Du hast also dein Hobby oder den Spaß, den du scheinbar am Konsum von Comics hast, halt einfach offensichtlich intensivieren wollen und hast dann auch hast zumindest geschafft, einen Teil deiner Mietausgaben auch dann damit zu kompensieren. Herzlichen Glückwunsch, das schaffen wir leider nicht alle. Das heißt also, du hast auch schon früh angefangen mit Comics oder kam das erst später, wie bei mir zum Beispiel?
Das hat früh angefangen, also in meiner Kindheit schon. Leider muss ich da auf das lustige Taschenbuch verweisen. Das tut mir wirklich
Einstiegsdrogen haben wir alle.
So ein bisschen leid, aber mein Vater ist Druckermeister und der hat eben aus der Druckerei, in der er dort gearbeitet hat, ab und zu mal solche Hefte, aber auch diese Omnibus-Ausgaben mitgebracht. Und da bin ich also sehr aufgegangen und ich war auch überglücklich, als er dann auch Dinge mitgebracht hat wie Spawn oder Tomb Raider und von David Mack auch, Kabuki. Also da war ich dann ein großer Fan, als ich Teenie war. Und ja, habe tatsächlich auch mal mein ganzes Zimmer, auch die ganze Decke mit diesen großen Sonderausgaben behängt, die ich leider nicht mehr habe. Die haben wir damals weggeworfen. Es blutet mir das Herz. Aber ich habe quasi mein ganzes Zimmer zu einem Comicbuch gemacht. Mhm. Das heißt, damals mein Kinderzimmer so ein bisschen kuratiert. Und das heißt, auch mein Job als Kuratorin in Museen hat das schon so ein bisschen vorweggenommen. Und dann muss ich ehrlich sagen, hat sich das irgendwie verlaufen. Gerade auch während meinem Studium, vielleicht wollte man ein bisschen seriöser werden. Ich weiß es nicht genau, also es ist unbewusst passiert. Und ich habe die Comics dann wiederentdeckt, ja, so kurz vor unserem Umzug nach Köln, 2018. Und da dann eben wieder sehr massiv, so dass mein Mann immer so ein bisschen rüberschielt aufs Budget, was wir haben und was ich so ausgebe an Comics. Ja, genau.
Und jetzt bist du ja aber auch relativ oft in Plauen, richtig?
Das ist richtig, genau. Ich pendel so ein bisschen, das heißt, ich bin immer ungefähr 2 bis 3 Wochen in Plauen und eine Woche in Köln bei meinem Mann. Mhm. Und genau, also es war Wahnsinn. Ich habe Kunstgeschichte studiert, bin dann sehr stark in Richtung grafische Künste gegangen. Da hat mir aber irgendwie alles Spaß gemacht. Dann war ich mal kurzzeitig in einer Stiftung angestellt, einer Kunststiftung in Köln. Immer wieder natürlich Museumsarbeit, was eine große Leidenschaft von mir ist und worin ich mich dann auch gut ausgekannt habe. Und genau, dann die Comics und dann lese ich in der Arbeitslosphase, was ja häufig bei Kunsthistorikern ist, wir sind eigentlich ständig arbeitslos, lese ich tatsächlich eine Ausschreibung, die sucht jemanden, der sich mit Grafiken auskennt, der schon mal in der Comicforschung gearbeitet hat, der sich mit dem Stiftungsrecht auskennt und der eben in Museen gearbeitet hat schon. Und ich habe das gelesen und dachte, die suchen mich. Und das, ja,
fantastisch.
Genau, und das war eben die Erich-Oser-Eo-Plauen-Stiftung, die da eine Leiterin fürs Erich-Oser-Haus gesucht hat. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich meine Traumstelle gefunden.
Und genau diese Stiftung und die Arbeit für diese Stiftung, insbesondere auch für die Galerie, die es gibt und auch ja letztlich für alles drumherum, das sind die Dinge, über die wir heute ein bisschen miteinander sprechen wollen. Denn das Erich-Oser-Haus, sehr viel zu bieten, soweit ich das hier in meiner Recherche rausbekommen habe. Und wir reden hier aber auch nicht über irgendjemanden. Denn Erich-Oser, das ist derjenige, der sich hinter dieser Abkürzung E.O. Plauen verbirgt, der vor allem bekannt sein dürfte für diese doch ja international bekannten Vater- und Sohn-Comics. Die kennen ja sogar ich. E.O. Plauen und diese Vater- und Sohn-Comics sind international bekannt. Dies gilt so ein bisschen als das eine dieser großen deutschen, auch geschichtlich ein bisschen wichtigen Comics, möchte ich es mal sagen. Und finde es halt total faszinierend, dass wir uns heute auch ein bisschen über dessen Leben unterhalten können. Vielleicht kannst du erstmal so für uns, für mich, fürs Publikum ein bisschen einordnen, was genau, also wer war eigentlich Erich Oser?
Erich Oser war erstmal ein Mensch, der die Menschen geliebt hat, der sehr neugierig war und der vor allem immer gelacht hat, der gerne Witze erzählt hat. Und so kam das eigentlich alles zu dem, wie er dann geworden ist. Erich Oser ist 1903 in Untergettengrün geboren worden. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Adorf. Da hat er einfach so die Natur kennengelernt und schätzen gelernt, die er auch später sehr viel gezeichnet hat. Mit 6 Jahren ist er dann nach Plauen gekommen mit seiner Familie und hat dort dann in dieser großen, damals sehr florierenden Stadt alles gesehen, was ihn dann gefesselt und fasziniert hat. Das heißt auch sehr viel Technik. In Plauen gab es sehr früh schon eine Straßenbahn. Sowas fand er natürlich toll, hat das gezeichnet, die Menschen dort gezeichnet, in den Cafés auch gezeichnet. Er ist da aufgewachsen und hat Plauen so ein bisschen im Herzen getragen. Trotzdem ist es natürlich eine kleine Stadt gewesen, auch wenn damals sehr viel größer als heute sogar. Es war ihm aber doch zu klein. Er hat eine Schlosserlehre gemacht, die ihm nur in einer einzigen Hinsicht Spaß gemacht hat, und zwar dann, wenn er zeichnen durfte. Es hat also Zeichenunterricht, und da ist schon aufgefallen, dass er sehr viel Talent dafür hat. Er ist dann nach Leipzig gegangen, hat dort Illustration im Buchgewerbe studiert, und dort merkt man schon, wenn man seine Aktzeichnungen zum Beispiel anschaut, die ja ein wesentlicher Teil der Künstlerausbildung war und auch immer noch ist, sage ich jetzt auch, weil wir gerade eine Ausstellung über die Aktzeichnung haben, da sieht man, dass er wirklich ganz klassisch rangegangen ist, also auch sehr realistisch gezeichnet hat, aber währenddessen eben auch immer so seine kleinen Witzchen eingebaut hat. Also zum Beispiel, als er kleine mexikanische Statuetten zeichnet, die eben unbekleidet sind, und er dann an einer Stelle die Genitalien so ein bisschen überzeichnet, auf einer anderen Seite aber einem Figürchen auch eine Badehose anzieht, was sehr witzig aussieht, und es osert einfach in den Zeichnungen. Das heißt, schon in den 20er Jahren, ab 1920 studiert er, fängt er an, Dinge wirklich auch auf eine sehr humorvolle, sehr abstrahierte Weise zu zeichnen. Und das bildet sich einfach ein bisschen weiter aus. Als er dann nach Berlin kommt, 1927 gehen sein Freund Erich Kästner und er nach Berlin, weil sie wegen Erich Kästner und den Zeichnungen dazu von Oser für ein Sonett, das Beethoven so ein klein bisschen karikiert und für die Konservativen ihn sogar in den Dreck zieht, werden sie gefeuert und gehen dann eben zusammen nach Berlin. Dort zeichnet Erich Oser sehr viel für Zeitschriften. Das heißt, er fängt an, Witzbilder zu zeichnen. Das heißt, quasi Cartoons im Prinzip. Und daraus entwickeln sich dann eben immer mal wieder mehr Panel, also sequentielle Witze sozusagen. Und so kommt er dann über die sequentiellen Witze hin zu Vater und Sohn. Das hat noch ein bisschen, da muss ich jetzt nochmal einen Schwenk machen, denn in den 20 Jahren fängt er unter anderem dann, also Ende, ab in Berlin dann, fängt er an, für den Vorwärts zu zeichnen. Und zwar Karikaturen, die das NSDAP-Regime sehr kritisieren und teilweise wirklich politisch, persönlich auch angreifend sind. Das heißt, er zeichnet Hitler als Baby auf einem Schoß oder vor Angst sich versteckend hinter einem Spiegel oder hinter einem Porträt, das ihn als machtvollen Menschen zeigt. Er geht also wirklich in die Vollen, und das Ganze noch bis 1932. Und wie wir wissen, wird das 1933 einfach lebensgefährlich. Und Erich Oser flieht dann auch, verbrennt leider fast alle von seinen Vorzeichnungen für den Vorwärts. Das ist bis jetzt so der größte Verlust in seinem in seinem Oeuvre. Das heißt, also für uns im Nachhinein. Er bekommt dann aber 1934 eine neue Chance zu zeichnen. Und zwar gibt es einen Wettbewerb, wo eine stehende Figur gesucht wird. Und Erich Oser hat drei Vorschläge. Eins davon ist Vater und Sohn. Und das kommt an, also auch beim Reichspropagandaministerium, obwohl er ja eigentlich nicht zeichnen darf. Er hat natürlich seit 1933 Berufsverbot, ist ja klar, hätte auch schlimmer kommen können. Und was es dann ja irgendwann auch noch kam. Und er bekommt dann trotzdem die Erlaubnis, diese Figuren zu zeichnen. Zwar einmal die Woche, er darf nur unpolitisch zeichnen und sein Name Erich Oser ist nicht mehr tragbar geworden. Das heißt, politisch untragbar. Und deswegen musste er sich einen neuen Namen aussuchen und seitdem nennt er sich ihm E.O. Plauen, Erich Oser aus Plauen. So ein bisschen als Hommage an die Stadt, in der er aufgewachsen ist und wo er eben die Motive kennengelernt hat, die ihn ein Leben lang zeichnerisch auch begleitet haben. Er zeichnet dann drei Jahre Vater und Sohn und hört dann auf, weil er es einfach nicht mehr schafft, in der politischen Atmosphäre solche sehr leichten, witzigen Geschichten zu zeichnen. Er musste immer sieben Vorschläge abgeben und nur eine davon wurde abgedruckt. Und das konnte und wollte er einfach nicht mehr. Er hat sich danach vermehrt, weil er bekannt geworden ist durch Vater und Sohn. Damals war er so ein richtiger Shootingstar, man wusste, wie er aussieht, weil er zum Beispiel auch auf dem Cover von der BIZ, von der Berliner Illustrierten Zeitung war und hat sich dann auch selbst als Comicfigur erfunden oder wiedererfunden und hat dann so ein bisschen Scherze aus seinem Leben gezeichnet. Das heißt, zum Beispiel wollte er immer ein Auto haben, hat sich auch in den 40er Jahren dann ein Auto gekauft und zeichnet sich eben als das, was er war, und zwar als sehr schlechten, aber leidenschaftlichen Autofahrer. Und das ist natürlich in gewisser Weise sehr, sehr witzig. So, jetzt kommen wir zum schlimmeren Teil, denn ab 1940 fängt er an, für das Reich zu zeichnen. Das ist eine Propaganda-Zeitung für die NSDAP, also die Propaganda-Zeitung. Das heißt, da wird auch richtig viel Geld reingesteckt. Und wenn man eben nach den Gründen sucht, warum er plötzlich auch Karikaturen für die Gegenseite zeichnet, denn persönlich war es eben nicht seine Einstellung, das werden wir noch sehen. Er muss man eben sehen, es war viel Geld dahinter, nicht nur, dass er gut verdient hat, sondern er wurde auch ausgestattet mit gutem Papier, mit großen Papierbögen, mit Zeichenutensilien und stilistisch war völlig frei. Künstlerisch durfte er sich also wirklich ausleben. Er ist dann auch 1944 noch angegriffen worden vor seinem Tod für seinen nicht deutschen Zeichenstil und wurde aber damals noch geschützt. Leider wurde er dann, wurde ihm seine eigentliche Haltung zum Verhängnis und seine Schwerhörigkeit, denn Erich Oser hat immer sehr, sehr laut gesprochen und auch sehr laut Witze gegen das Regime und gegen den verdammten Krieg gemacht. Das war jetzt auch ein Zitat. Das heißt, er saß mit Erich Knauf, einem guten Freund von sich, in einem Bunker, Luftschutzbunker, und hat Witze gemacht über den schlimmen Krieg, hat den Krieg verteufelt. Und 1944 war das was nicht geduldet werden konnte. Er ist denunziert worden, also beide. und sie wurden dann inhaftiert wegen Wehrkraftzersetzung.
Mhm.
Und in dieser Zeit war nicht zu erwarten, dass Milde herrscht. Es war beiden schon klar, dass sie zum Tode verurteilt werden würden. Und während Erich Knauf das Todesurteil entgegengenommen hat, hingerichtet wurde und seine Witwe die Hinrichtung bezahlen musste, hat sich Erich Oser in der Nacht auf den Prozesstag das Leben genommen. Das heißt mit 41 Jahren. Und für ein Leben, damit das ja die Stimmung jetzt nicht komplett kippt, für so ein kurzes Leben von nur 41 Jahren hat Erich Oser uns einen riesigen Schatz an Zeichnungen und an verschiedenen Stilen, an verschiedenen Comics, Witzbildern, realistischen Zeichnungen hinterlassen, was wirklich unglaublich ist und was wir jetzt eben in der Galerie EOPLAU nach und nach ausstellen.
Die Arbeiten von ihm sind ja genau, wie du sagst, total unterschiedlich auch. Wir haben also diese Vater- und Sohn-Comics, die ja natürlich total bekannt und berühmt ist. Da steckt jede Menge auch, beispielhaft ist es ja auch wirklich konträr ein anderes Familienbild als das, was die Nazis propagiert haben. Es ist ja wirklich also eine liebevolle Beziehung zwischen Vater und Sohn, eine gewisse Rebellion auch immer in diesen Comics drin. Und auch das sind letztlich auch Themen und auch so Interaktionen zwischen Vater und Sohn, wie ich sie aus meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld auch kenne. Und auf der anderen Seite aber auch eben diese ganzen Karikaturen, wo er, sagen wir zumindest auf der einen Seite, sowohl seine eigenen politischen Ansichten in irgendeiner Form dargestellt hat. Also ganz bekannt ist auch dieses Bild, wo irgendjemand so ein Hakenkreuz pinkelt zum Beispiel.
Mhm.
Und auf der anderen Seite dann aber auch, weil er halt eben doch ein bisschen Angst um sein Leben und vermutlich seine Familie hatte, dann aber auch die Propaganda letztlich gezeichnet hat, die Kriegspropaganda. Also da ist wirklich sehr viel Verschiedenes drin in dem. Kann man irgendwo sagen, dass er bei irgendeinem dieser, sag ich mal, Richtungen besonders viel Aufwand betrieben hat, besonders viel Recherche oder auch allein schon quantitativ am meisten gemacht hat?
Nee, das kann man tatsächlich nicht sagen. Also was man sagen kann, ist, dass immer Humor drin steckt. Also
es Osert, hattest du
teilweise
gemeint,
gell? Es Osert, ja genau. Also sogar in den ernst gemeinen, in Anführungszeichen, Aktzeichnungen, die wir gerade ausgestellt haben. Er hat sein Leben lang Aktzeichnungen gemacht, vor allem auch für sich, um zeichnen zu lernen, immer abends.
Mhm.
Und genau, sogar da sieht man an der Physiognomie der Dargestellten, dass es ihm Spaß gemacht hat, wenn jemand gelacht hat oder komisch geguckt hat, und er hat das dann überzeichnet. Das heißt, sehr viele Gesichter, der sonst sehr sorgfältig und sehr poetisch ausgeführten Akte haben teilweise sowas Karikatureskes, und damit muss man immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man das sieht. Also sogar in diesem Genre hat er das mit reingepackt. Oder auch bei Landschaften, wenn man genau hinschaut, ist meistens irgendwo ein kleines Detail, was irgendwie ein bisschen witzig ist. Das zieht sich durch das Werk von Erich Oser. Aber dass man jetzt sagen könnte, er hat vorwiegend Comics gezeichnet oder er hat vielleicht vorwiegend Witzzeichnungen und sequenzielle Witze, das kann man vielleicht sagen.
Mhm.
Aber nicht bei uns im Nachlass. Also da ist es wirklich sehr ausgewogen. Wir können zu jedem Thema mehrere Ausstellungen machen. Ja.
Mhm. Ich merke schon, da gibt es also genug Abwechslung, was ihr dann auch in der Galerie oder wo auch immer dann präsentieren könnt. Wie sieht es eigentlich aus, ne? Also er hat ja selbst auch einen Sohn gehabt. Wenn man hier beispielsweise auf der Wikipedia-Seite von ihm ist, sieht man auch das Familiengrab, bei dem der Sohn scheinbar ist, das hier auch mit liegt. Wie war eigentlich da die Verbindung? Der Vater ist ja dann letztlich verstorben, als er noch sehr jung war. War diese Bindung zwischen den beiden auch Inspiration für die Vater- und Sohn-Comics?
Ja, das ist eben immer die große Frage, inwieweit Vater und Sohn das tatsächliche Leben auch darstellen von Erich Oser und Christian, so heißt der Sohn. Ja, ich fange vielleicht mit vorne an. Erich Oser heiratet 1930 und zwar eine sehr hübsche und sehr gebildete Illustratorin. Marigat Banzer. Ich sage jetzt auch ihren Mädchennamen, weil sie unter ihrem Mädchennamen gezeichnet hat. Sie hat zum Beispiel Kinderbücher und Spiele illustriert, unter anderem auch Adventskalender und so weiter. Da haben wir auch einiges in der Sammlung und stellen es auch immer mal wieder aus. Und sie hat die Familie ernährt, als Erich Oser Berufsverbot hatte. Also immerhin. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt dann Christian zur Welt und Christian bleibt der einzige Sohn. Und das muss man sich überlegen, also 1931 geboren, das heißt, wir sind dann bald in einer Zeit, in der natürlich auch größere Familien propagiert werden, du hast es eben schon gesagt, auch Vater und Sohn ist eben mit diesem einen Kind, also nicht nur die Beziehung zwischen den beiden, sondern auch, dass es nur ein Kind ist, ist natürlich erstmal gegen das Familienbild des damaligen Regimes. Und später, also wir haben einen Brief von Erich Oser, in dem er einem ehemaligen Freund oder einem alten Freund, sagen wir so, gratuliert zu seinen 4 Kindern und schreibt dann auch, er hat bisher immerhin nur einen Sohn und es klingt einfach so, als wollte er eigentlich mehr Kinder haben. Mhm. Warum das nicht passiert ist, wissen wir nicht. Aber du kannst dir vorstellen, Erich Oser und seine Frau haben ein einziges Kind. Das heißt, dieses Kind ist natürlich ihr Ein und Alles. So soll es ja auch sein. Mhm. Und der hat sich eben auch ziemlich viel rausgenommen aus den Briefen, die wir haben. Also wir haben den gesamten Nachlass von Erich Oser, in dem eben auch Korrespondenz zu finden ist. Und da auch Kinderbriefe von Christian an seinen Vater, wo er sich dann manchmal entschuldigt, dass er jetzt wieder so über die Stränge geschlagen hat, irgendwas kaputt gemacht hat, das Erdbeerfeld umgegraben hat zum Beispiel oder Löcher in die Wand gehauen hat. Und Erich Oser ist also ein sehr anti-autoritärer Vater und bestraft zum Beispiel die Löcher in der Wand damit, dass Christian Zeichnungen anfertigen soll, die Erich Oser über die Löcher hängt. Und er schreibt eben in einem Brief auch, bitte, du musst mal noch ein paar mehr Zeichnungen anfertigen, damit wir hier das Ganze wieder schön machen können. Und von daher ist da schon sehr viel von der Beziehung zwischen Erich Oser und seinem Sohn auch in den Vater- und Sohn-Geschichten. Er selbst sagt dazu aber auch, dass es nicht nur die Erfahrung mit dem eigenen Sohn ist, sondern auch die Erinnerung an seine eigene Kindheit mit seinem Vater. Das heißt, der Sohn ist gleichzeitig Erich Oser wie Christian Oser.
Mhm. Konnte man Christian Oser selbst, also den Sohn, der ist ja erst 2001 gestorben, auch noch zu seinem Vater befragen? Gibt es da auch noch irgendwelche Informationen von ihm direkt?
Ja, er hat zum Glück für eine Tagung von der Eheblauen Gesellschaft mal einen kleinen Text geschrieben, wo er sämtliche Erinnerungen auch festgehalten hat. Leider, also für mich jetzt nicht genug. Das Problem war, dass nicht so richtig, also dass er sehr dass er gestorben ist und das nicht wirklich vorhersehbar war. Also er war nicht lange krank und man hat dann quasi nicht mehr sagen können, okay, jetzt interviewen wir ihn noch, weil sonst sind die Informationen irgendwie verloren. Mhm. Das haben wir leider nicht mehr gemacht und ja. Deshalb haben wir eben diesen einen Text. Wir haben auch genug Zeitzeugen noch, die Christian Oser kannten und mit denen wir auch nach und nach gerne sprechen und immer aufschreiben, was sie sagen, teilweise auch aufnehmen. Aber es ist doch nicht mehr dieser enge Bezug. Verstehe. Es gibt ja noch zwei Enkel, Peter und Scott Oser, die in den USA leben. Mit Scott haben wir leider überhaupt keine Verbindung. Peter Oser war ab und zu mal in Plauen und hat sich auch das Museum angeschaut. Und er hatte allerdings, also über Christian dann zwar sprechen können, aber über das Verhältnis zwischen Erich Oser und seinem Sohn haben wir dann nicht so viel mehr Neues rausgekriegt, leider.
Hm, verstehe. Jetzt hat der Erich Oser durch die quasi Umbenennung, durch diesen Künstlernamen E.O. Plauen ja auch ein Stück weit der Stadt Plauen auch ein Denkmal gesetzt. Wenn ich hier ebenfalls auf der Wikipedia-Seite, ich gestehe, ich habe sie gerade vor mir, wenn ich dann ein bisschen so rumgucke, dann sehe ich unter anderem auch, dass in der Stadt Plauen, keine Ahnung, dann ist dann auch mal so eine Ampel irgendwie in Vater und Sohn Optik daher. Ne? Also das Ampelmännchen sieht halt aus wie der Vater und wie der Sohn. Inwiefern ist denn Plauen auch eine Erich-Oser-Stadt? Oder andersrum, inwiefern hat Plauen ihn konkret geprägt?
Es sind ja zwei Fragen. Also wenn du fragst, inwieweit Plauen Erich Oser oder E.O. Plauen geprägt hat, da sind es eben die Motive, wie gesagt. Also Plauen war damals auch eine Stoffproduktionsstadt und wenn man sich so ein bisschen durch das Werk von Erich Oser schaut, dann sieht man eben auch immer wieder, dass er auf die Stoffe Acht gibt und da auch sehr penibel teilweise die Stoffmuster wiedergibt und die Draperien wiedergibt. Das hat er dort kennengelernt und das behält er so ein bisschen bei. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Also Plauen muss ihn trotzdem beeindruckt haben. Er muss sich selbst als Plauener auch empfunden haben. Und deswegen ist Erich Oser ein genuines Kind Plauens. Ist Plauen eine Erich-Oser-Stadt? Sie wird es immer mehr. Also als ich angekommen bin, hatte ich das Gefühl, ja, es ist schon was da, aber es wird immer mehr. Also die Identifikation mit Erich Oser springt in riesigen Schritten voran, denke ich. Und es ist ja auch so, dass wir, also es ist ein sehr seltsames Konstrukt. Wir sind eine Stiftung, die aber mit der Stadt Plauen zusammen gegründet wurde. Das heißt, von Anfang an war die Stadt ein Teil der Erich-Oser-Plauen-Stiftung. Und im Stiftungsrat sitzen eben auch Stiftungsräte, also Stadträte, die da eben auch Stiftungsräte sind und die das Ganze so ein bisschen vermischen, was auch sehr gut ist, was auch wichtig ist, dass sich die Stadt Plauen mit Erich Oser-E.O. Plauen auch identifiziert. Und wenn man hier ankommt, also man sieht, dass du, wenn du nur Wikipedia zitierst, also vielleicht noch nicht hier was.
Ja.
Wenn man in Plauen ankommt, dann sieht man sofort in im Bahnhofsgebäude, am oberen Bahnhof, eine Vater- und Sohn-Plastik aus Holz. Die also so ein bisschen wie der Berliner Bär überall in der Bahnhofstraße stehen, also bis nach unten in die Altstadt und so ein bisschen den Weg auch zur Galerie E.O. Plauen in der Nobelstraße zeigen. Und das ist so ein bisschen was, mit dem die Touristen hier sofort in Kontakt kommen und die dann eben so ein bisschen weiterforschen, schauen, was ist denn das, wer ist das? Und wenn sie sich diese Fragen mal stellen, dann kommen sie zu uns in die Galerie E.O. Plauen.
Und wollen dann die ganzen schmutzigen Details wissen, die es zu wissen gibt. Sehr gut. Aber da du jetzt schon, auch, wir hatten jetzt an verschiedenen Stellen eigentlich auch schon verschiedene Orte und nennen wir es mal Institutionen genannt, da würde ich gerne wirklich noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also wir müssten jetzt mal auseinanderklamüsern, wo besteht der Unterschied zwischen dem Erich-Oser-Haus, der Galerie E.O. Plauen, aber auch der Erich-Oser-E.O. Plauen-Stiftung und dann auch noch dem Verein, den es dazu gibt. Weiß nicht, von welcher Seite wir aus da am besten nähern, Stiftung, Verein, wo ist da denn der Unterschied zum Beispiel? Wer ist Träger von was vielleicht? Da kannst du bestimmt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Wir fangen vielleicht gar nicht da an, sondern beim Erich-Ohse-Haus. Erich-Ohse-Haus ist nämlich der Begriff für die Örtlichkeit, in dem alle anderen drei Institutionen sitzen. Das heißt, es ist wie beim Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach, die ihr ja eingeladen hattet für den letzten Podcast. Die auch eine Weile gebraucht haben, bis sie auf die Galerie Oblong gekommen sind. Aber gut, ich verzeihe es ihnen. genau, es ist quasi die Örtlichkeit, wo alles zusammenkommt. Dann die Trägerschaften, die Ioplauen-Gesellschaft, das heißt der Freundeskreis sozusagen, bestand tatsächlich vor der Stiftung. Das ist was es sehr selten gibt. Die Ioplauen-Gesellschaft ist schon 1993 gegründet worden und hat damals eine kleine Galerie aufgemacht, wo sie eigentlich zeitgenössische Kunst erstmal ausgestellt haben und das aber nach Ioplauen genannt haben. Sie haben sich da ausgetauscht über Kunst, über Zeichnungen, und als Christian Ohse in Plauen war und auch das erste Mal nach der Wende das Grabmal von seinem Vater besucht hat, ist er darauf aufmerksam geworden und man hat dann eben über Christian Ohse auch Ohse-Originale ausstellen können. Und so kam das schrittchenweise hier die Annäherung an Plauen und man hat sich dann die Aufgabe gestellt, einmal eine Stiftung zu gründen, in die der Nachlass von Erich Ohse überführt werden kann. Und das ist dann tatsächlich geschafft worden. Also die Ioplauen-Gesellschaft hat das geschafft, zusammen mit der Stadt Plauen 2004 die Erich Ohse Ioplauen-Stiftung zu gründen. Und diese Organisationsform war einfach wichtig, um den Nachlass zu schützen. Denn ein Verein kann sich einfach mal kurz auflösen. Der hängt so ein bisschen an den Menschen, die das Ganze bespielen. Und eine Stiftung ist da eher auch rechtlich geschützt. Darum ging es auch ein bisschen. Und man hat sich dann auch, also in der Stiftungssatzung wird eben auch formuliert, dass das Werk von Erich Ohse nicht in irgendwelchen anderen Museen untergehen darf, sondern eben eine eigene Örtlichkeit haben soll, wo Menschen sich nur um seine Kunst, um seinen Nachlass, um sein Wirken und um sein Leben kümmern. Und genau, so ist die Stiftung entstanden. Und damit die Stadt, die da ja auch sehr in der Gründung involviert war, die auch sehr viel Geld dazu gegeben hat und auch immer noch gibt, also wir werden zum großen Teil durch die Stadt Plauen auch getragen, hat die Stadt auch gefordert, wenn wir jetzt schon so viel hier reingeben, da wollen wir natürlich auch eine Bereicherung für die Stadt Plauen haben. Das heißt, wenn wir einfach nur eine Stiftung gründen, da haben wir immer noch kein Museum und die Menschen sehen die Kunst ja überhaupt nicht. Und deswegen wurde im selben Haus eine Galerie eingerichtet, also eigentlich ein Museum. Die Definition von Museum ist ja auch immer, ein Museum hat eine eigene Sammlung. Die Galerie Oplauen hat diese eigene Sammlung. Und genau, da finden dann zweimal im Jahr große Ausstellungen und immer mal wieder kleinere Wechselausstellungen statt.
Sau cool. Ich habe da jetzt ganz viel auch schon gesehen, was ihr da anbietet. Vor allem auch, sag ich mal, so museumspädagogische Sachen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ich denke, da kann man auch eine Menge machen. Mit vor allem ja auch der Zeit, in der Ioplauen gelebt hat und so. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen. Wenn ich jetzt erstmal so unvorbereitet komme, als Tourist, und ich komme bei euch rein, was kann ich da konkret machen? Ich kann mir die Galerie anschauen und dann die zu dem Zeitpunkt stattfindende Ausstellung, richtig?
Ja, ganz genau.
Was kostet das eigentlich? Kann ich mir das leisten?
Das sind 5 €, das müsste noch gehen, oder?
Okay, ja.
Das, genau, also wir haben keine eigene Kasse, sondern man geht über das Vogtlandmuseum in Plauen, über die Kasse, über den Museumshop. Und dort kann man sich dann dafür entscheiden, entweder nur die Galerie zu sehen oder eben Kombi-Ticket zu erwerben und auch das Vogtlandmuseum mit anzuschauen. Was sich natürlich lohnt, weil man so ein bisschen dann das vorher gezeigt bekommt, was Erich Oser dann auch so wichtig geworden ist.
Was für Ausstellungen hattet ihr zuletzt da? Vielleicht kannst du da so mal ein, zwei rausfischen, vielleicht auch meinetwegen schon vor deiner Zeit, einfach damit ich mal eine Vorstellung davon habe, was da an Ausstellungen stattfindet.
Es wurde auch immer so ein bisschen die Breite von Erich Oser gezeigt. Das ist dem geschuldet, dass Erich Oser so ein bisschen vergessen worden ist. Vor allem auch während der DDR-Zeit. Denn wir haben ja gehört, die politischen Verwicklungen von Erich Oser in seinem Werk, die haben wahrscheinlich nicht gepasst. Aber auch der Suizid, den er begangen hat, war nicht unbedingt kompatibel mit den Überzeugungen in der DDR. Und genau, deswegen musste Erich Oser quasi wiederentdeckt werden. Und das hat hauptsächlich meine Vorgängerin Elke Schulze gemacht, die Erich Oser gehoben hat und deswegen eben in die Breite gehen musste, durfte, wie auch immer. Und ich habe jetzt die Freude, dass sie das geschafft hat, dass sie die Überblickswerke über ihn auch publiziert hat und ich jetzt ansetzen kann und ein bisschen ranzoomen kann. Also ich mache Fokusausstellungen, die jetzt einfach so ein bisschen tiefer gehen vielleicht, die einzelne Aspekte rausgreifen und da stärker reingehen. Das heißt, vorher gab es eben auch Ausstellungen wie Erich Oser und seine Zeitgenossen, Erich Oser und die Kinder, denn er war sehr kinderlieb auch, oder Erich Oser und die Presse. Das waren also sehr große Themen und jetzt fangen wir eben an, so ein klein bisschen kleinteiliger zu werden. Und meine ersten zwei Ausstellungen waren auch relativ groß angelegt. Ich hatte zuerst Erich Oser und seinen Sohn Christian im Blick und habe auch sämtliche Briefe und Zeichnungen von Christian Oser ausgestellt, was ich auch sehr schön finde, diese Kinderzeichnungen als vollwertige Werke neben die Zeichnung von Erich Oser zu hängen und damit so ein bisschen auch in eine partizipative Richtung zu gehen. Genau, die nächste Ausstellung war Eo Plauen und Plauen, wo es eben um die Beziehung von Erich Oser zu seiner Stadt, in der er aufgewachsen ist, ging. Das heißt, genau die Sachen, die du eigentlich gefragt hast. Mhm. Und genau, die Ausstellung jetzt ist eben, nennt sich Körperform, Aktdarstellungen von Erich Oser. Das heißt, es werden Akte gezeigt, aber es geht vor allem in diesen Akten um die Körperform. Denn er hat damals schon sehr modern nicht einen Frauentypus gehabt oder einen Körpertypus, sondern er hat sehr männliche Männer, sehr weiblich, sehr zart anmutende Männer gezeichnet in fast tänzerischen Posen. Er hat Frauen von groß, klein, dick, dünn, ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Also er hat da eine volle Bandbreite drin. Und das in verschiedensten Stilen, also auch da unterschiedliche Formen. Und das war so das, was ich ganz am Anfang gesehen habe, als ich erst 2021 angefangen habe, in der Erich Oser Plauen Stiftung zu arbeiten. Und ich fand das so faszinierend, wie modern sein Ansatz damals schon war, dass ich mir damals schon gesagt habe, okay, da mache ich mal eine Ausstellung dazu. Und voilà, yes, ist es tatsächlich so. Und vielleicht darf ich mal spoilern, denn es ist noch nicht so richtig raus, aber wir werden jetzt demnächst mit der großen Bewerbung anfangen. Vielleicht kann ich was zur nächsten Ausstellung schon sagen.
Natürlich.
Denn da freue ich mich jetzt auch schon unheimlich drauf, denn wir werden eine Ausstellung mit Andreas Platthaus zusammen machen. Und zwar wird der Titel sein, also der Übertitel erstmal Vater und Sohn in Amerika. Und wir stellen die Comics von E.O. Plauen. Das heißt nicht nur Vater und Sohn, sondern auch Comics, die er früher und später gemacht hat. Den Comicstrips von Gasoline Alley von Frank King gegenüber. Und da wird sehr viele Originale geben, vor allem von Frank King, die so noch nie gezeigt worden sind. Und auch die Zusammenstellung ist so noch nie gezeigt worden. Kennst du Gasoline Alley?
Nee.
Ja, deswegen eröffnet sich dir nicht sofort, warum das so eine geniale Idee, ich muss ehrlich sagen, von Herrn Platthaus ist. Ja. Denn der hat mal zu mir gesagt, so im Vorübergehen so ein bisschen, ich wollte schon immer mal in der Galerie E.O. Plauen eine Ausstellung zu Vater und Sohn und Gasoline Alley machen. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann machen wir's. Gasoline Alley fängt an mit, ich sag mal, Cartoons, also Witzbildern, die Witze machen über Männer, die in einer Werkstatt arbeiten und die über Autos und so Männerstoff Witze machen. Und das kommt sehr gut an. Und deswegen werden es immer mehr Panels. Und irgendwann läuft das mal so lang, dass die sagen, nee, also immer nur über Autos und hier diesen Männerkram. Wir müssen es ausweiten, wir müssen andere Zielgruppen erreichen. Und deswegen findet die Hauptfigur, Walt, der ein großer, dicklicher Mann ist, findet vor seiner Tür ein kleines Körbchen mit einem Baby drin. Und er ist dann eben, er nimmt das Kind an, er zieht es und hat da natürlich ziemliche Probleme erstmal als Alleinstehender, später auch mit Freundin, dann mit Frau, dieses Kind zu erziehen. Und da sind eben genauso Alltagslustigkeiten, wie man auch bei Vater und Sohn von Erich Oser findet. Das ist ganz spannend, dass es da Überschneidungen gibt, auch im Leben Überschneidungen gibt, denn auch Frank King hatte einen Sohn und zwar nur einen. Aber es gibt natürlich auch extreme Unterschiede und zwar läuft Vater und Sohn 3 Jahre. Er zeichnet oder es wird einmal die Woche ein Strip publiziert und Gasoline Alley läuft über 40 Jahre. Und das Tolle dran ist auch, dass die Zeit nicht stehen bleibt, sondern das kleine Baby wird erwachsen. Also es altert in Echtzeit. Wird dann irgendwann, bekommt dann auch eine Freundin, heiratet, bekommt auch Kinder. Und so fängt das Ganze irgendwann von neuem an. Und das ist, ja, wie gesagt, die enorme Unterschiede, enorme Parallelen, die super spannend sein werden und die auch ein klein bisschen politisches Konfliktpotenzial auch behandeln werden. Aber das sage ich noch nicht mehr dazu.
Ja, interessant. Das ist also scheinbar eine Ausstellung, auf die wir uns in diesem Jahr, war es glaube ich, oder nächstem Jahr freuen können. Also noch in erlebbarer Zeit. Und ihr habt da ja scheinbar auch wirklich, also ihr stellt ja letztlich, ich sag mal, Comics aus. Und um Comics auszustellen und vor allem auch ans Publikum zu bringen, da muss man sich ja hier und da doch ein bisschen was einfallen lassen. Klar, es ist schon für mich persönlich super faszinierend, wenn ich dann Original sehe an der Wand. Das ist toll. Aber trotzdem erreicht man damit vielleicht nicht jeden, gerade so alltäglich, meinetwegen Touristen, der bei euch mal in der Galerie vorbeikommt. Ich frage ganz direkt, mit was für, sag ich mal, Ideen versucht ihr, die ausgestellten Kunstwerke dem Publikum näher zu bringen? Gibt es beispielhaft irgendwelche interaktiven Dinge? Gibt es, ich glaube, da stehen die Kids total drauf, irgendwelche Knöpfe, auf die man drücken kann, dann gehen irgendwelche Sounds los. Also gibt es irgendwas, was über dieses Bild hinter Glas hinausgeht?
Also erstmal nochmal zu Bild hinter Glas beziehungsweise Vitrinen mit Dingen drin. Wir haben als Haus natürlich den Vorteil, dass wir nicht nur die Comics ausstellen, sondern wir können die Comics in einem größeren Kontext ausstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel in der letzten Ausstellung hatten wir den, Witzzeichnungen von Erich Oser über sich als Autofahrer, also Stunden des Schreckens, ein Karikaturist lernt Autofahren, hatten wir neben eine Zeichnung von Erich Oser gelegt, in denen er sein Auto gezeichnet hat, mit einem Fotoalbum, mit einem Foto von Erich Oser vor seinem Auto und einer Vater- und Sohn-Geschichte mit eine Autopanne zum Beispiel. Das heißt, wir können diese Comics in ein größeres Ganzes einbinden. Und damit erreichen wir eben nicht nur Comic-Fans oder Menschen, die jetzt mit dieser sequentiellen Kunst was anfangen können, sondern wir erreichen im Prinzip alle, die kulturell ein bisschen was mitnehmen möchten. Für Kinder ist es natürlich nicht spannend genug und deswegen haben wir zum Beispiel große Aufsteller mit Vater und Sohn, wo man sich dann zum Beispiel auch davor fotografieren kann. Man darf fotografieren natürlich ohne Blitz, auch bei uns. Mhm. Wir haben 3D-Puzzle, bei dem eine Vater- und Sohn-Geschichte zusammengepuzzelt oder mehrere zusammengepuzzelt werden können. Das wird gerne angenommen, also gerade von Kindern, die stürzen sich da eigentlich drauf. Ansonsten wurden die in den letzten Jahren jetzt ein paar Sachen abgebaut, wie zum Beispiel eine Station, an der man sich verkleiden konnte, so im Stil der 20er, 30er Jahre. Das haben wir seit Corona nicht mehr und da müssen wir mal schauen, wann oder ob wir das wieder aufbauen. Mhm. Knöpfe wird es ab der nächsten Ausstellung geben, haben wir jetzt eine kleine Förderung bekommen, eigentlich ein bisschen größere Förderung, deswegen bekommen wir auch Touchpads, die wir an die Wände montieren und an denen auch was Tolles zu sehen sein wird. Mehr verrate ich noch nicht, da müsste man kommen. Es wird eine Kurbelkiste geben, wo man also das Leben von Erich Oser sich erkurbeln kann. Auch da ist so ein Hands-on. Und genau, es wird eine neue Wandgestaltung geben. Also in den USA gibt es ja in den tollen großen Comic-Museen immer Comics an der Wand, größere, also Wandtattoos oder sowas. Und bei uns wird es jetzt eben auch eine Wandbespielung geben mit Vater und Sohn, die einladender sein soll, auch für Kinder. Und die Vaters- und Sohn-Thematik auch ein bisschen durchziehen, auch wenn die Fokusausstellung eigentlich zeitweise auch was ganz anderes thematisieren. Genau, das sind so unsere bisherigen und zukünftigen Dinge, die man anfassen und tun kann. Es ist tatsächlich eine Kunstgalerie. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Kinder, die jetzt mit Erwachsenen da unbedingt reinkommen, ab und zu mal, aber es sind eher Erwachsene als Zielpublikum gerade noch. Mhm. Aber du hast schon gesagt, wir haben eine unheimlich tolle und kreative und sehr umtriebige Museumspädagogik, die im Moment noch hauptsächlich für Schulklassen zugänglich ist. Das heißt, Schulklassen hier in der Gegend machen Projekte zusammen mit unserer Museumspädagogin und da machen sie noch ganz andere Sachen, denn wir haben eine voll eingerichtete Museumswerkstatt, in der wir unter anderem auch eine Druckerpresse haben. Das heißt, die Kinder können Kalligrafie lernen, sie können Dinge basteln, Laternen basteln, zum Beispiel Linolschnitte anfertigen und drucken. Und letztes oder vorletztes Jahr haben wir sogar historische Druckplatten von Vater und Sohn angekauft. Nicht die originalen zu Lebzeiten von Erich Hose, aber trotzdem älter und größer. Und damit dürfen die Kinder tatsächlich auch drucken. Das heißt, sie sind so nah an EO-Plauen dran, wie man es eigentlich nur sein kann.
Und damit sprecht ihr vor allem Schulklassen an. Welche Schulklassen kommen denn da? Sind dies vor allem welche aus der Region oder reist die auch ein bisschen weiter?
Bis jetzt ist es hauptsächlich die Region, und zwar deswegen, weil wir uns ja irgendwie finanzieren müssen. Und wir haben das Glück, dass der Kulturraum Vogtland-Zwickau uns sehr unterstützt und wir da eben vor allem das Vogtland abdecken. Mhm. Allerdings nicht nur das sächsische Vogtland, sondern eben auch das thüringische und das fränkische Vogtland.
Wer sich da einen Eindruck von eurem Angebot machen möchte, der kann natürlich auf jeden Fall mal auf eure Website gehen, wie und wo ihr die findet. Da schaut gerne mal in die Shownotes. Ich packe alle relevanten Links wie immer in diese hinein. Und dort habt ihr zum einen die Möglichkeit, euch ein bisschen mit den Möglichkeiten der bei euch gebotenen Museumspädagogik zu beschäftigen. Also das ist wirklich ein Potpourri der guten Laune für verschiedene Altersklassen dabei. Das muss man sich mal in Ruhe anschauen. Das sieht sehr gut aus. Und ihr habt vor allem auch, und die Möglichkeit habe ich gerade genutzt, die Möglichkeit, da in so einem 3D-Bild, 360-Grad-Bild, mal ein bisschen durch euer Haus zu schlendern, sage ich mal, und auch dann einen Eindruck davon zu gewinnen, wie das in der Galerie und bei euch, also insbesondere im Erich-Ose-Haus, auch so aussieht. Das empfehle ich meinem Publikum gern mal an der Stelle. Super.
Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, also komm mal vorbei.
Das ist nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. warum nicht? Also das schöne Vogtland ist sicherlich eine Reise wert. Liebe Iris, wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch Punkte, die wir unbedingt anschneiden sollten, bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen?
Was auch noch Teil der Stiftungsarbeit ist, wir haben jetzt ja hauptsächlich über die Galerie EO-Plauen, also über den Ort, an dem ausgestellt wird, fest gesprochen, aber die Stiftung, die Erich-Ose-Plauen-Stiftung, hat natürlich auch die Aufgabe, EO-Plauen, sein Leben, sein Werk und so weiter wirklich so weit wie möglich bekannt zu machen. Das heißt, nicht nur in Plauen selbst sind wir aktiv, sondern wir versuchen auf Tagungen zu sein und da auch über EO-Plauen zu sprechen, immer mal ein bisschen auch in anderen Gefilden Ausstellungen zu machen. Wir hatten jetzt letztes Jahr erst eine Ausstellung in Köln, im Köln Comic House. Das war sehr schön, weil dort ist es klimatisch nicht so optimal wie bei uns im Museum. Und deswegen konnte ich keine Originale ausstellen dort. Mhm. Und ich hatte eigentlich erst abgelehnt und Susanne Flimm vom Köln Comic House hat zu mir gesagt, Iris, jetzt sei mal nicht so versnobbt, denk dir was aus. Und wir haben dann eine Ausstellung zum Ich des Künstlers im Comic uns ausgedacht, bei dem man auch sehr viel selbst zeichnen, selbst Hand anlegen kann. Das heißt, dort war eine Magnetwand und man konnte Comicstrips selber zusammensetzen, auch mit ein paar Bildern, die da eigentlich gar nicht reingehören, um das ein bisschen lustiger zu machen. Und es gab Wendeporträts und natürlich eine Haftnotizzettelwand, was ich finde, was eine großartige Idee eigentlich für jede Ausstellung ist, denn die Menschen nutzen das wirklich. Menschen mögen diese Haftnotizzettel und es sieht am Ende wunderschön bunt aus. Und bei EO-Plauen ist uns aufgefallen, was ich wirklich ganz bezaubernd finde, dass es unter den ganzen Zetteln, die dort, die sich dort gefunden haben, was also über 100 waren, da war nur ein einziger Zettel mit Schrift. Alles andere waren Zeichnungen. Das heißt, EO-Plauen scheint die Menschen zu animieren, selbst künstlerisch tätig zu werden. Und das ist natürlich eine große Freude. Und tatsächlich muss ich gestehen, das einzige Post-it mit Schrift, war von mir.
Wunderbar. Ich merke schon, da wird viel Arbeit geleistet, viel gute Arbeit, viel wichtige Arbeit auch und natürlich auch aufklärerische Arbeit, insbesondere ja alles, was Richtung politische Aufklärung geht. Ich glaube, da waren die Zeiten nie besser als heute, um in diese Richtung da auch wirklich ein bisschen ja wichtige Arbeit zu leisten. Liebe Iris, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns, mit mir, über deine Arbeit zu sprechen, über das, was ihr da in Plauen vor allem auch macht und auch über Plauen hinaus. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir uns bald, meinetwegen bei der nächsten Expansion, wiedersehen.
Wunderbar, sehr gern.
Bis zum nächsten Mal, tschüss!
Tschüss!
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.